Hier ist Big Post Game. Ein freundliches Hallo raus in die Basketballnation. 4 Halbfinals für ein Halleluja. BBL und Euroleague haben jeweils überkrasse Halbfinals abgeliefert und die wollen wir natürlich besprechen mit, wie immer, Robert Häusel. Grüß dich, Robert.
Servus, Stucky.
Und wir haben uns heute nochmal einen Experten dazu geholt, Anton Gavell. Grüß dich, Anton.
Hallo.
Anton, wie hat dir das Basketballwochenende gefallen?
Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Gut, dass es noch nicht vorbei ist. Ich meine, alles drumherum mit Euroleague, mit NBA, mit BBL Halbfinals und plus andere Sportarten, was da alles dabei war. Also kann man sich nicht besser vorstellen.
So sieht's aus. Also für euch, liebe Hörer, wir sprechen jetzt erstmal ganz kurz über einen aufsehenserregenden Trainerwechsel. Danach dann über die BBL Viertelfinals in der Nachbetrachtung. Dann ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit von den BBL Halbfinals, genauso auch von den Euroleague Halbfinals und später haben wir dann noch in einer späteren Aufzeichnung, die wir dann hinten dranhängen, unseren Chefredakteur aus Köln live vor Ort, der uns über das Euroleague-Finale noch ein bisschen was berichtet, über das Top 4. Und dann würde ich direkt einsteigen. Coach Thomas Isalo von den Hakro Merlins Crailsheim ist mittlerweile offiziell bestätigt, der Coach von den Telekom Baskets Bonn. Deine Gedanken dazu, Anton?
Ja, erstmal muss man natürlich ihm gratulieren zur neuen Station in Bonn und auch zur neuen Herausforderung. Ich glaube, mehr als 5 Jahre waren das sicherlich eine hervorragende Arbeit in Crailsheim geleistet. Ich persönlich habe tatsächlich gedacht, dass es vielleicht sogar was, also nicht in Bonn nahezutreten, aber was vielleicht höheres wird, wie Champions League-Mannschaft oder vielleicht sogar Eurocup-Mannschaft. Vielleicht hätte sich das irgendwelche ausländische Mannschaft getraut, aber okay, nichtsdestotrotz ist eine was Neues für ihn und auch für seinen Trainerstab und ich glaube, das ist sicherlich was Aufregendes.
Ja, Robert, du warst einer derjenigen, die das als allererstes vermeldet haben, bevor das überhaupt offiziell war. Für viele ist das ein Abstieg von Crailsheim nach Bonn. Aktuell, die Crailsheimer haben eine überragende Hauptrunde gespielt, sind dann Fünfter geworden. Die Bonner sind gar nicht in die Playoffs gekommen und da gibt es auch seit Jahren, hatten wir auch in unserer Saisonrückschau so ein bisschen besprochen, seit Jahren kein so richtiges Konzept dahinter oder das vermissen viele Fans. Robert, siehst du es als Abstieg?
Wenn man jetzt mal nur auf die sportliche Situation aktuell sieht, mag es wie ein Abstieg aussehen. Ich glaube, dass es in Summe schon der nächste Schritt ist für Thomas Isalo. Also ich glaube, dass die Rahmenbedingungen am Standort Bonn mit der eigenen Halle und so weiter schon nochmal besser sind als in Crailsheim. Und ich glaube auch, dass der Etat höher sein wird als in Crailsheim. Und wenn er jetzt in Bonn auch wieder freie Hand bekommt bei der Zusammenstellung des Kaders, bin ich sehr gespannt, was er da rausholen wird. Letztlich ist es, finde ich, auch ein bisschen ein riskanter Wechsel. Wie Anton gesagt hat, ich hätte eigentlich auch erwartet, dass er bei einem europäisch spielenden Club unterschreibt. Scheinbar war AEK Athen noch ein weiteres Angebot, das dann aber dann nicht zustande kam. Und so ist es jetzt Bonn. Ein bisschen Risiko, andererseits natürlich auch eine riesige Chance, weil wenn er Bonn jetzt wieder in die Playoffs befördert, dann ist er natürlich der König dort. Also das ist natürlich so die Herausforderung, die jetzt ansteht. Das Unterfangen wird nicht einfach, weil wenn man sich die aktuelle Bundesliga so anschaut, man hat mit Bayern und Alba, zwei Alpha-Tiere, die vorne wegmarschieren, aber dann gibt es sehr, sehr viele Teams, die sich in diesen Playoffs-Rängen etabliert haben, unter anderem Bamberg, aber eben auch Oldenburg, Ulm. Hamburg wird sicher auf diese aktuelle Saison aufbauen wollen, den Weg weitergehen wollen. Also da die Bonner reinzuführen, das wird schwierig und ich bin ganz gespannt, wie er das angehen wird.
Gab ja eine ähnliche Situation in Ludwigsburg 2012, 2013, als auch Ludwigsburg so am Scheideweg war, wo es da auch lange Zeit nicht so gut lief. Dann kam John Patrick und hat die Ära geprägt bis gerade eben oder bis aktuell noch. Anton, kannst du dir vorstellen, dass Isalo auch so sein Konzept und dieses langjährige Aufbauen auch mit nach Bonn bringt und dort ganz neu quasi was etablieren kann, was davor in Bonn noch gar nicht so richtig da war?
Also ich glaube, das wäre wünschenswert gerade an Bonner, dass sie so ein bisschen mal die Ruhe da wieder einkehrt, dass vielleicht ein Trainer längere Zeit die Möglichkeit hat, dort zu arbeiten. Und wie Robert auch schon gesagt hat, die Playoffs, die sind, glaube ich, sicherlich immer Ziel in Bonn. Und das ist auch absolut möglich, das nächste Jahr zu schaffen. Und Thomas Isalo hat seine Philosophie, wie er spielen möchte und dass er schnell spielen will, dass kein Ballstopper da ist. Ich glaube schon, dass er das alles rüberbringen kann und auch damit erfolgreich werden kann. Ich glaube, das ist auch super, dass wie gesagt, sowas auch an einem anderen Ort als in Kreisland präsentieren kann. Und ich traue viel zu.
Ja, also Coach Iserloh ist ab jetzt bei den Telekom Baskets Bonn. Heute wurde es auch dann offiziell bestätigt in einer Pressemitteilung. Glückwunsch nach Bonn auf jeden Fall. Zu dieser Verpflichtung hätten, glaube ich, die allerwenigsten damit gerechnet. Das ist ein richtiger Coup und wir sind sehr gespannt, was dann da in den nächsten Jahren entstehen wird. Spricht, finde ich, auch für die BBL nach wie vor, Robert, wie du es auch schon gesagt hast, dass sehr viele Teams auch in naher Zukunft um die Playoffs mitspielen wollen, auch in den internationalen Bereich. Die Hamburger haben das kommuniziert, die Braunschweiger haben das kommuniziert, zu denen, die da sowieso schon alle um die internationalen Plätze spielen oder weit oben mit dabei sind in der Liga. Also das finde ich schon echt bemerkenswert und zeigt auch, was für ein Zug aktuell in der Liga ist. Auf die wir jetzt auch eingehen wollen, die BBL-Viertelfinals wollen wir in der Nachbetracht nochmal besprechen. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Viertelfinale an, das als erstes begonnen hat und als letztes aufgehört hat. Die Serie zwischen Ludwigsburg und Bamberg ging sogar bis ins Spiel 5. Wie hast du all over die komplette Serie gesehen, Anton?
Das war auf jeden Fall die spannendste Serie, würde ich sagen, auch anzuschauen. Ich glaube, dass Bamberg sich wirklich super verkauft hat. Die Möglichkeit hat, gerade im Spiel 2 auch, wie gesagt, die Serie auszugleichen. Aber gut, letztendlich spielt man ja auch oder ist man ja auch Erster, damit man das letzte, fünfte Spiel zu Hause hat. In Ludwigsburg spielt zu Hause ganz anders als auswärts. Ich glaube, die haben 10 Jahre in Bamberg nicht gewonnen oder irgend so eine Sache. Also das ist natürlich schwer für die auch dort zu gewinnen, aber nichtsdestotrotz waren sie erst da zu Hause ungeschlagen seit 30 Spielen. Das haben sie natürlich auch ausgenutzt und es war eine tolle Serie, um das anzuschauen. Das Momentum ist von einer Seite auf die andere gekippt, aber ich glaube, dass Ludwigsburg schon auch in der ersten Halbzeit in dem fünften Spiel gezeigt hat, dass es hier nicht zu holen ist.
Ja, das war dann ein couragierter Auftritt in Spiel 5 auf jeden Fall. Robert, wieso glaubst du, also alle haben ja auf diesen Ludwigsburger Sweep getippt, Erster gegen Achter, die Ludwigsburger schienen sehr viel gefestigter zu sein. Warum sind die doch nochmal ins Kippeln gekommen? Allein am Ergebnis kann man das ja festmachen, dass es zwischendurch 2-2 stand.
Weil Bamberg, finde ich, vor allem offensiv extrem gut gespielt hat, vor allem in Spiel 3 und Spiel 4, ganz, ganz vielseitig. Also eben nicht nur die Schützen von außen, Vitali zum Beispiel, sondern eben auch den Korb attackiert, Penetrate and Kick. Also das war wirklich variabel, was die Bamberger da geliefert haben und das hat Ludwigsburg schon Schwierigkeiten bereitet. Daher, ich glaube auch, wie Anton gesagt hat, Knackpunkt war ein bisschen dieses Spiel 2. Wenn Bamberg es da schafft, auf 1-1 zu stellen, dann geht die Serie vielleicht anders aus. Klar kann man dann diskutieren, wie tritt Ludwigsburg dann in Bamberg auf. Das ist sicher anders wie mit einer 2-0-Führung im Rücken. Unterm Strich, glaube ich, war es aber verdient für die Riesen. Bei Bamberg war es irgendwie so ein Spiegel der ganzen Saison. Es ging schwach los, dann kam wieder so was Knappes, dann zwei Ausreißer nach oben, am Ende reicht es doch nicht ganz. Ja, letztlich steht dann jetzt Platz 8 unten aus im Viertelfinale, aber ich glaube vor allem die beiden Heimspiele, Spiel 3 und 4, können da ein bisschen versöhnlich stimmen.
Ja, und haben dann wahrscheinlich auch für einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss gestanden. Wenn du dann da 3-2 gegen den Tabellenführer rausgehst, gegen den Hauptrundenersten, dann ist das zumindest mal eine gute Leistung, die Bamberger da abgeliefert haben. Anton, wie haben dir die Bamberger gefallen und glaubst du, dass sie, das ist jetzt natürlich spekulativ, aber mit Devin Hall nochmal eine ganz andere Chance gehabt hätten, die Überraschung zu schaffen?
Ja, ich glaube, dass sie natürlich deutlich mehr noch an der Offensivpower gehabt hätten. Andererseits muss man auch sagen, was wäre, wenn Brown jetzt irgendwie auch in dem Spiel 1-2 gespielt hätte oder auch Spiel 3. Nun, okay, das ist alles spekulativ, wir wissen nicht, was da passiert wäre. Aber ich glaube, Bamberg hat sich wirklich gut verkauft als Achter. Ich glaube, wie ihr beide gesagt habt, viele haben sie abgeschrieben, dass es ein Sweep wird, dass es 3-0 ausgehen wird. Aber gerade, ich glaube, in den Spiel 2, 3 und 4 haben sie sich wirklich aufgeräumt und eine gute Parole gewiesen. Sogar teilweise, was Spiel 3 angeht, deutlich bessere Mannschaft waren. Also man muss schon anerkennen, dass sie sich für die Playoffs wirklich gut motiviert haben, gut vorbereitet haben und auch variiert attackiert haben. Offensiv waren sie auf dem gleichen Level.
Was glaubst du, wie groß, wir sprechen ja später noch über die Halbfinals, ist der Faktor für die Ludwigsburger, dass sie 2 Spiele mehr machen mussten jetzt? Ist das ärgerlich oder ist das, dass sie da besser reingefunden haben jetzt in die Playoffs, Anton?
Also erstmal, wenn man die alten Playoff-Modus hätte, wo man vielleicht 3-4 Tage dazwischen Pause hätte, würde ich sagen, dass es vielleicht nicht so viel ausmache. Aber jetzt, wenn man jeden zweiten Tag spielt und wirklich die Rotationen immer kleiner werden, aber man muss schon sagen, dass Ludwigsburg auch mit Herzog und Patrick und mit anderen Spielern spielt. Also die Rotation ist doch ein bisschen größer, aber es zerrt schon. Und gerade jetzt, wenn du gegen Bayern spielst, und das haben wir ja auch dann gestern gesehen, dazu kommen wir später, es ist natürlich kräftezehrend, das muss man schon sagen. Ein Tag Vorbereitung auf die Bayern, sicherlich ein gewisser Nachteil. Aber gut, Ludwigsburg hat schon immer so gespielt, mit sehr viel Energie, mit sehr viel Druck. Und ich glaube, dass sie das, wenn es eine Mannschaft stemmen kann, dann ist es Ludwigsburg.
Robert, hast du einen Spieler der Serie, den du für dich neu entdeckt hast, wo du gesagt hast, der hat mir am besten gefallen?
Neu entdeckt nicht, aber ich fand Barry Brown schon beeindruckend in den Spielen, wo er dabei war. Also, dass er da mal wieder so 30 Punkte raushaut, der ist halt ein Spieler, der offensiv den Unterschied ausmachen kann. Und das haben jetzt auch die Bayern gespürt im Halbfinale.
Ja, da kommen wir, wie gesagt, gleich nochmal dazu zum Halbfinale. Ludwigsburg gewinnt gegen Bamberg mit 3:2 und entscheidet so das Viertelfinale für sich. Bayern-Crailsheim war oder ist die nächste Serie, die wir behandeln wollen. Auch hier die Crailsheimer, dank eines starken Trey Bell-Haynes, richtig, richtig gut am Start gewesen und die Bayern sogar einmal schlagen können. Hast du das so erwartet, Anton?
Naja, also ich habe erwartet, dass Bayern weiterkommt, das muss ich schon sagen. Ich glaube auch mit den ganzen Verletzungen, was Crailsheim zugestoßen ist, war das natürlich schwer für Crailsheim, die Serie für sich zu entscheiden. Ich glaube, viele haben schon gesagt, viel Lob ausgesprochen, das muss man den Spielern natürlich auch zollen von Crailsheim, die haben echt eine tolle Serie angeboten, aber irgendwie hatte man vielleicht, also ich persönlich hatte nicht jetzt irgendwie den Eindruck, dass Bayern das nicht schaffen würde, auch als sie das Spiel 3 verloren haben, hatte ich nicht das Gefühl, dass die Serie für Crailsheim entschieden werden kann.
Robert, was war für dich der Key-Faktor bei dieser Serie?
Ja, letztlich glaube ich, war es die Physis der Bayern und die kleine Rotation der Merlins. Die sind ja wirklich immer mehr zusammengeschrumpft. Am Schluss, glaube ich, waren es noch 6, 7 Spieler, die da überhaupt durchgewechselt wurden. Das wird in dem Modus alle 2 Tage gegen eine Mannschaft der Qualität von Bayern München natürlich extrem schwer. Den einen Sieg, finde ich, haben sie sich wirklich absolut verdient. Sie spielen begeisternden Basketball, offensiv in tollem Fluss. Aber wie Anton gesagt hat, also dass sie die ganze Serie gewinnen, das, glaube ich, war einfach nicht drin. Aber dennoch, wir können uns nicht oft genug wiederholen. Wir wissen, wo Crailsheim herkommt. Da ist Platz 5 nach der Hauptrunde und ein Sieg im Viertelfinale schon wirklich eine stattliche Leistung.
Ja, haben die Bayern vor allem 2-mal dieses Jahr geschlagen. 1-mal in der Regular Season und 1-mal in den Playoffs. Ich glaube, da können die Crailsheimer auf jeden Fall einen Haken dran machen und das als die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte abstempeln. Glückwunsch da nochmal, wirklich. Es war super anzusehen, der attraktive Basketball. Am Schluss hat es dann halt Bayern natürlich den größeren Etat und somit natürlich auch die größere Qualität.
Lass uns. Ja, wenn ich noch was dazu sagen kann, man muss ja auch natürlich sagen, dass Bayern für das Spiel 4 einen Lucic aus München geholt hat und ihn 35 Minuten spielen lassen hat, um überhaupt, sagen wir mal, sicher zu gehen, dass das Spiel gewonnen wird. Also das ist ja auch, spricht auch für Crailsheim, wo eigentlich Lucic das Spiel gar, also Spiel 3 nicht mal da war und dann für Spiel 4, wie gesagt, komplett was durchgespielt hat. Auch am Ende, wo es eigentlich schon entschieden war. Also das spricht natürlich auch für die Qualität oder Respekt, dass dem Crailsheim entgegengebracht wurde.
Ja, definitiv. Lucic in Spiel 3 ja gar nicht eingesetzt und dann Spiel 4 wollten sie dann auch wirklich sicher gehen, das Ding dann zuzumachen. Dann eine Serie, die eigentlich wir, also viele zumindest, hatten getippt, dass sie andersrum ausgeht. Ich hatte ja auf die Ulmer gesetzt. Oldenburg gegen Ulm. Die Ulmer gewinnen das Ding mit 3-1. Das ist für mich also Wahnsinn. Und da kannst du vielleicht uns auch ein paar Eindrücke aus Ulm mitgeben, Anton. Wie hat's, also die Frage habe ich auch bei Twitter schon gestellt, habe leider keine Antwort drauf bekommen von Basti Doret. Wie hast du das in Ulm erlebt, dass du eine Mannschaft oder dass Jakalakovic es geschafft hat, die Mannschaft zum April hin komplett on fire zu setzen? Bis heute quasi. Also die haben ja wirklich eine durchwachsenere Saison gespielt. Es war nicht alles so richtig super, es hat nicht alles gegriffen. Und dann ab April durchgestartet mit 9 Siegen in Folge in der Liga. Und dann gewinnen die auch noch die Serie gegen die sehr viel höher gerankten Oldenburger. Was ist da passiert?
Naja, man muss ja natürlich sagen, dass vor der Serie, vor der 9-Siegen-Serie, erstmal, ich glaube, eine 6, 6 Niederlagenserie da war. Also das muss man schon sagen, die haben sich komplett gedreht. Ich glaube, dass Jaka und Tyrone da hervorragend Job gemacht haben. Ich glaube, dass offensiv Polen wirklich schwer auszurechnen ist und das zeigt man, so viele Plays, so viele verschiedene Varianten, viele Handoffs, viele, sagen wir mal, Screens und so für die Schützen und das zeigt sich jetzt auch. Ich glaube, Pokal, Halbfinale war ja auch ein super Beispiel dafür, dass das Spiel eigentlich zweimal fast gewonnen werden konnte. Aber letztendlich hat das da nicht gereicht. Ich glaube, dass hier jetzt gerade, wenn so viel gespielt wird und vielleicht weniger trainiert, diesen Rhythmus einfach in die Playoffs mitgenommen könnten und gerade auch für Oldenburger, was eher Offensivteam ist, ich glaube, beste Offensivmannschaft der Liga war, war es schon schwierig, ständig, sagen wir mal, auf der Hut sein für so vielen Werfern, Ossetkowski als Pick-and-Pop-Spieler, und du wusstest ja auch nicht genau, oder wo die Gefahr kommen kann, weil auf irgendeinem Spiel plötzlich Holman 14, 15 Punkte gemacht hat und normalerweise hast du ja mit Copain, mit Obst und mit Ossetkowski die drei, die normal scoren, aber dann sowas wie ein Per Günther im Spiel 4 kommt und die Mannschaft im dritten Viertel trägt, das ist natürlich immer schwierig, dann so viele Leute auf dem Hut zu haben.
Ja, aber also nochmal auf die Ulmer Entwicklung einzugehen, ich finde das sehr interessant, weil ja jeder Trainer, wenn der irgendwie im November läuft es gut, sag ich mal, in der Saison, da sagt dir jeder Trainer, jetzt ist egal, also es ist schön, dass es gut läuft, aber es ist eigentlich egal, wichtig ist am Ende der Saison. Aber es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die wie Ulm es so auf den Punkt bringt, ganz zum Ende durchzustarten. Hast du dafür irgendwie eine Erklärung?
Naja, ich glaube, dass einfach, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist ein bisschen, also mit den Niederlagen dann gelernt hat und vor allem mit der Serie kommst du in Playoff oder in die Playoffs, das gibt dir sehr viel Selbstvertrauen. Du hast natürlich die Siege geholt, die du gebraucht hast, um die bestmögliche Platzierung zu holen. Und dann hast du gesehen, dass im Pokal oder auch am Ende gerade gegen Bayern deutlich gewonnen. Du hast gesehen, okay, du kannst mit jedem aufnehmen. Und Oldenburg, du bist mit breiter Brust dahin. Also das finde ich auch in dem ersten Spiel direkt Statement gesetzt. Im zweiten Spiel hast du eigentlich das Spiel auch gewinnen müssen, finde ich. Und dann wäre vielleicht sogar die Serie 3-0 ausgegangen. Also man muss schon sagen, das Selbstvertrauen sieht man den Spielern an. Die spielen zusammen, die wissen, was sie an den haben. Und mit dem Ausfall von Klepper ist noch zusammen mehr gerückt. Dafür natürlich auch jeder Spieler weiß, okay, gerade die Guards, die haben dann nicht so viel Druck. Okay, jetzt muss ich liefern, sondern ich weiß, ich bekomme meine Minuten trotzdem. Und das vielleicht hilft ja manchmal auch, so eine kleine Rotation zu haben. Mhm.
Robert, wir hatten es ja vor den Viertelfinals mit Dennis Wucherer auch schon bei uns hier im Podcast drüber. Der hat gesagt, er kann sich absolut vorstellen oder er sieht, dass die Ulmer defensiv nochmal eine Schippe mehr drauflegen können als die Oldenburger. Hat sich das für dich so bestätigt?
Ich finde, Dennis hatte da schon recht. Also er ist nicht umsonst Experte gewesen. Ich glaube, er hat ja auch richtig auf die Ulmer getippt. Von daher, ich fand die Ulmer Mannschaft, also es war total verdient, mir hat der Ulmer Basketball besser gefallen. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte den Eindruck, die Ulmer hatten mehr Spieler, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Bei Oldenburg, die haben sehr viele gute Spieler, aber mir fehlte der Mann, der wirklich das Heft mal in die Hand genommen hat und vorangegangen ist. Ricky Paulding hat es versucht. Aber sonst dahinter war da mehr so eine breite Masse, wo keiner so richtig herausgestochen ist. Also unterm Strich war es wirklich hochverdient für Ulm. Wie Anton gesagt hat, es hätte ja auch wirklich gut und gerne 3-0 ausgehen können. Ulm war meiner Ansicht nach in allen Spielen eigentlich die bessere Mannschaft und steht hochverdient im Halbfinale, was man jetzt ja auch in Spiel 1 des Halbfinals schon wieder gesehen hat. Sie haben es unterstrichen, weshalb sie da stehen.
Da kommen wir gleich noch drauf. Die Oldenburger haben wir über die ganze Saison so, haben wir immer wieder betont, dieses spektakuläre, unspektakuläre, dass sie da ihre Spiele gewonnen haben, dass sie da früh ihren Rhythmus hatten über die Saison. Robert, warum glaubst du, dass das schlussendlich gegen die Ulmer nicht gereicht hat? Warum sie da nicht so im Rhythmus drin waren?
Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, inwiefern die Physis eine Rolle gespielt hat. Die Oldenburger sind eine relativ alte Mannschaft. Also mit Paulding, Mahal Basic, Hobbs, Schwedhelm, da sind einige Ü30-Spieler dabei. Ob es denen vielleicht schwerer fiel, in diesem Zweitagesrhythmus zu spielen als den Ulmern? Das könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein ausschlaggebender Grund war. Ansonsten glaube ich, dass die Ulmer schlicht und ergreifend die bessere Mannschaft waren in dieser Serie. Für Oldenburg, da wird es jetzt spannend. Ich glaube, da steht am Standort ein größerer Umbruch bevor. Also ich glaube, Rashid Mahal-Basic, Vertrag läuft ja aus, der hat sich im Interview nach dem Spiel, das klang schon arg nach Abschied. Philipp Schwedheim hat seine Karriere beendet. Also da ist schon ein bisschen Bewegung im Kader.
Anton, hat dich das Ergebnis der Serie überrascht?
Nein, also ich hab auch gedacht, dass Ulm die Serie gewinnt. Wir haben ja auch schon in der regulären Saison am Ende dort in Oldenburg relativ deutlich gewonnen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist schwierig. Ich meine, Oldenburg hat das natürlich viel Zone versucht, diesen Rhythmus zu stoppen. Das ist eigentlich auch ganz gut gelungen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Ulm echt mit dem Ball bewegen und auch, wie Robert gesagt hat, viele Leute waren bereit, zu übernehmen und das hat man ja auch gesehen, ob das mal Copain war, Obst oder irgendwann plötzlich Holman oder ja, Wilkins hat ja mal auch jetzt zwar nicht übernommen, aber gute Ansätze gehabt. Also ich denke mal, dass da einfach ein gewisser Vorteil für Ulm war.
Wie würdest du die Saison der Oldenburger einordnen? Ich glaube, wenn du da als Hauptrundendritter die Saison abschließt und dann in die Playoffs gehst und gegen den Sechsten dann rausfliegst, kannst du die Saison nicht wirklich als Erfolg verbuchen, obwohl ich eigentlich immer diese Kontinuität bei den Oldenburgern schätze. Da gibt's keine riesengroßen Sprünge, egal ob es jetzt mal eine richtig super Saison war oder eine richtig schlechte Saison war. Wie schätzt du die Saison komplett ein, von den Oldenburgern, Anton?
Naja, ich meine, Dritter ist natürlich ein guter Erfolg für die Hauptrunde, aber dafür kann man sich nicht kaufen. Und ich glaube, dass da Enttäuschung natürlich da ist, weil man hat sich ja schon ein bisschen mehr erhofft. Aber ich glaube einfach, dass viele Mannschaften ungern gegen Ulm gespielt hätten in der ersten Runde. Und das hat sich dann ja auch gezeigt. Ich glaube, dass Robert gesagt hat, viele U30-Spieler, die diesen 2 Tage hintereinander Rhythmus haben, schon schwierig ist. Und ich finde sehr gerade für diese Playoffs dieses Jahr sehr interessant ist, wie die Mannschaften mit diesem neuen 2-2-1-System umgehen, weil du spielst als Dritter zu Hause 2 Spiele und wenn du dir da so wie Oldenburg erlaubst, 1 zu verlieren, dann bist du schon unter Druck. Also bist du eigentlich als besser positionierte Mannschaft direkt unter Druck, in den ersten 2 Spielen beide zu gewinnen. Das hat man in Euroleague gesehen. Das hat man ja natürlich jetzt bei manchen Spielen auch hier gesehen. Also ich glaube, es ist immer spannend, was Neues zu.
Robert, du hast schon von den Oldenburgern auch vom Umbruch gesprochen. Was glaubst du, wie groß wird der jetzt ausfallen, auch aufgrund vielleicht des Endergebnisses dieser Saison?
Das ist schwer zu beurteilen aus der Ferne. Ich glaube, da wird jetzt auch erstmal eine Analyse vorgenommen. Ich glaube schon, dass sich der Kader verjüngen wird. Also vielleicht ist es auch sinnvoll, Ricky Paulding nicht mehr als den Mann einzuplanen, der regelmäßig 30 Minuten und mehr abreißen muss, sondern ihn vielleicht noch dosierter einzusetzen, um seine Stärken zu nutzen. Mit Nathan Booth haben sie einen sehr vielseitigen Power Forward. Also da ist schon Potenzial da. Ich glaube, wenn sich der Kader verjüngt, sie haben einen guten Stamm auch an deutschen Spielern mit Bräunig, mit Herrera. Also da ist schon Substanz da. Das wird ein spannendes Projekt für die neue Saison.
Ja, hoffentlich weiterhin mit dieser Kontinuität, die ich da auch vorhin gelobt habe. Das schätze ich immer sehr an den EWE Baskets. 3-1 also für die Ulmer, die damit ins Halbfinale eingezogen sind gegen Alba Berlin. Die haben ihre Serie überraschend deutlich mit 3-0 gegen Hamburg gewonnen, trotzdem sie da größere Ausfälle zu beklagen hatten. Also Luke Sigmar und Johannes Thiemann haben überhaupt nicht gespielt, beispielsweise. Robert, das hatten wir ein bisschen enger erwartet, die Serie.
Ja, ich hatte auch auf 3-1 getippt, wobei ich auch ein 3-0 nicht für ausgeschlossen hielte. Cam Taylor angeschlagen, dann nicht mehr dabei in den letzten Spielen. Da ist zwischen Alba und Hamburg liegt meiner Ansicht nach schon noch eine Qualitätsstufe dazwischen. Und das hat sich dann auch durchgesetzt. Und da ist eben der Fall eingetreten. 2 Heimspiele, beide gewonnen für Alba. Und dann ist es relativ schnell gegangen, den Deckel drauf zu machen. Für Hamburg ist es dennoch, glaube ich, ein Erfolg. Sie hätten gern, glaube ich, den ersten Playoff-Sieg der Vereinsgeschichte gehabt. Ist ein bisschen vergleichbar, finde ich. Petro Kajes von Vechta nach Hamburg, wie jetzt Iserloh von Crailsheim nach Bonn. Die Hamburger waren ja damals in der abgebrochenen Saison auch Tabellenletzter, sind jetzt in die Playoffs marschiert. Also die können auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein mit ihrer Saison. Von daher, also für mich war das eine klare Nummer. Klar, ein Spiel wäre vielleicht verdient gewesen für die Hamburger nach Betrachtung der ganzen Saison, so wie es gelaufen ist, geht das 3-0 völlig in Ordnung.
War das für dich, Anton, auch die klarste Serie?
Ja, von Ergebnis her auch. Ich muss ja auch sagen, dass ich die Serie am wenigsten verfolgt habe. Also deutlich ich habe am Anfang auch 3-0 getippt, muss ich ehrlich sagen, mit allem Respekt zu Hamburg und was sie diese Saison geleistet haben, aber Berlin war dominant, ich glaube vom Spiel 1 auch, und da war kein Zweifel dran, dass sie ihn halt einziehen.
Ja, ich fand auch, dass die Berliner vor allem auch in ihrer Spielweise direkt gezeigt haben, dass es keinen Zweifel gibt, dass sie eine Runde weiterkommen, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das war wirklich echt eine gute Leistung, ich würde sagen, in allen 3 Spielen. Also nicht viele Chancen den Hamburger zugelassen. Und wie gesagt, mit dem angeschlagenen Cam Taylor ist es natürlich schon schwierig, der das Spiel sozusagen fast im Alleingang in der regulären Saison in Berlin gewonnen hat. Also alles nicht so einfach für Hamburg gewesen, aber man muss ja natürlich auch sagen, dass Alba echt eine tolle Leistung hat.
Robert, mal das Ergebnis von heute im ersten Halbfinale ausgeblendet. Hättest du nach den Viertelfinals gesagt, dass Alba dank seiner Leistung sich am ehesten als Favorit rauskristallisiert hat?
Ja. Also kurz und prägnant ja. Alba, finde ich, spielt einen sehr, sehr guten Basketball. Sie haben eine relativ tiefe Rotation. Da greift sehr häufig ein Rädchen ins andere, wenn sie eben nicht aus ihrer Komfortzone komplett rausgedrückt werden. Daher sind für mich die Berliner auch jetzt nach der Niederlage im ersten Spiel gegen Ulm noch der Top-Favorit auf den Titel.
Ja, dann lass uns doch direkt rübergehen ins BBL-Halbfinale. Was ja dann auch unserem Folgentitel entspricht. 4 Halbfinals für ein Halleluja. Das erste Halbfinale, beziehungsweise die 2 Halbfinals haben wir am Freitag schon gesehen, da gehen wir ein bisschen später drauf ein, aber das BBL erste Halbfinale, Ludwigsburg gegen Bayern, dieses 1-0, das war ein überkrasses Spiel, das mal wieder so ein bisschen für die Bayern-Saison auch stand, ganz zum Schluss wieder zurückgekommen, wieder mega gekämpft, dran gekämpft. Ich glaube, es waren plus 12, 2 Minuten vor Schluss für Ludwigsburg. Am Schluss wurde es nochmal ganz, ganz eng. Wie hast du die Partie gesehen, Anton?
Ja, ich meine, das ist genau die Partie für Ludwigsburg, wenn es in den 100er geht. Also wenn man 101 Punkte macht zu Hause, ist es natürlich auch für Bayern zu viel, obwohl sie am Ende noch das Spiel knapper machen konnten. Ich glaube, von Anfang an wirklich sehr viel ausgeübt, muss man schon sagen, zu vielen Turnover forciert. In dem ersten Viertel hat man schon gleich gesehen, Jedo gleich mit 3 Turnover in Folge, genau wie Baldwin, und dann macht man plötzlich, ist man 16 Punkte hinten. Man weiß ja immer, dass Bayern zurückkommt, das ist fast nicht mal die Frage, sondern das wird passieren. Aber gerade wenn jeder dann plötzlich Rhythmus macht, dass jetzt so ein Brown ist, Hals, McLean hat ein super Spiel gehabt. Und man muss ja natürlich auch sagen, Leute wie Herzog mit viel Energie und auch mit Patrick, die werden da reingeschmissen in so eine Halbfinalserie und bringen ihre Leistung. Also das ist natürlich irgendwas, was Bayern gerade auf den deutschen Positionen geht.
Ja, Lukas Herzog mit dem besten Plus-Minus-Wert aller Spieler, plus 18 ist er gegangen. Krasser Wert, zwar 0 Punkte gemacht, aber in 15 Minuten plus 18, spricht schon auch eine Sprache, dass er natürlich zur richtigen Zeit auf dem Feld war, aber dass er auch einen großen Impact hatte dann auf dieses ganze Spiel. Robert, du kennst die Bayern wie aus der Westentasche, weil du fast jedes Heimspiel dort in der Halle bist, vor Ort bist. Was hat den Bayern gestern gefehlt gegen Ludwigsburg?
Defense ein bisschen. Sie haben es nie geschafft, die Riesen wirklich vom Scoren zu stoppen. Sie sind ja oft rangekommen auf 5 Punkte. 5 war so meistens die Hürde, wo man sich dann gedacht hat, wenn jetzt noch ein Stop kommt, dann kippt vielleicht die Partie. Und dann hat Ludwigsburg aber immer gescored. Das war schon im dritten Viertel so, das war dann im vierten Viertel wieder so. Meistens war es dann Jamal McLean. Und letztlich, wenn du als Bayern München mit einer der besten Verteidigungen in Deutschland, in Europa natürlich auch, über 100 Punkte kassierst, dann wird es schwierig, gegen den Tabellenersten auswärts ein Spiel zu gewinnen. 98 Punkte gegen Ludwigsburg zu machen, ist eine wirklich stabile Leistung. Also ich finde, die Bayern haben offensiv ein gutes Spiel gespielt. Sie haben sich nach den Problemen im ersten Viertel viele freie Würfe rausgespielt, haben die auch gut getroffen. Vor allem von außen Paul Zipser, Vlado Lucic, DJ Sealy dann, der dann für Baldwin ein bisschen in die Bresche gesprungen ist. Also offensiv war das gut. Defensiv mit 100 Punkten wird es halt schwer. Was halt auffällig ist, Anton hat es erwähnt, die Qualität, oder ich will es nicht die Qualität nennen, aber die Minuten, die von den deutschen Positionen kommen, das ist aktuell einfach ein riesiges Problem bei den Bayern. Also letztlich haben sie, wenn sie die Rotation spielen, so wie jetzt im Ludwigsburg-Spiel, als Šiško noch ausgefallen ist wegen Migräne, meiner Ansicht nach nur 2 Guards gehabt, die wirklich auf dem Level waren, um dort mit Ludwigsburg mitzuspielen. Und das waren Seeley und Baldwin. Čedović war unglücklich. Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen Schachzug von Trinchieri, ihn in die erste Fünf zu stellen, ihn da schnell ins Spiel reinzubringen. Aber da kann man natürlich nach 3 Monaten Verletzung auch keine Wunderdinge erwarten. Mays, viele Kurzeinsätze, wurde dann nach seinen Fehlerchen schnell wieder ausgewechselt, ähnlich Flaccadori. Also da kommt letztlich zu wenig. Und das ist natürlich ein Problem gegen Ludwigsburg mit Smith, mit Hals, mit Brown, mit Herzog, die da einfach richtig Dampf machen auf den Guard-Positionen.
Ja, ich finde es interessant, zwei Teams, die sich über ihre Defensive duellieren, spielen gegeneinander und treffen beide über 50% oder genau 50% aus dem Feld, über 50% Dreierquote, über 50% Zweierquote auf beiden Seiten, finde ich schon bemerkenswert. Anton, du hast selbst beim FC Bayern Basketball gespielt. Was passiert beim FC Bayern, wenn man 0-1 in der Halbfinalserie zurückliegt? Was gibt es da für Mechanismen? Fangen die an durchzudrehen, wird noch mehr analysiert wie sonst oder sagt man, wir verlassen uns auf unsere Stärken, es ist easy. Machen wir im vierten Spiel, haben wir sie spätestens.
Also ich würde nicht sagen, dass es alles easy ist, aber man hat ja schon so eine Serie gespielt gegen Milan. Das hat man ja gesehen, auch 0-2 hinten und dann die Serie nochmal zurück nach Milan gebracht. Also ich würde sagen nicht, dass es absolut nicht jetzt Panik da ausbricht. Aber man wird es natürlich sehr ernst nehmen, das ist ja klar. Man muss ja auch sagen, Lucic wieder mal mit einer 38-Minuten-Performance. Baldwin geht natürlich richtige Minuten. Und wie Robert gesagt hat, Jado ist natürlich noch nicht da. Also es ist noch nicht der Spieler, den wir kennen. Also das ist ja klar, nach so langer Pause kannst du keine Wunder erwarten. Aber ich glaube schon, dass gerade, man hat ja gesehen im Spiel 1 sehr viel Post-ups direkt von Anfang an, gerade gegen die Guards. Und das werden sie weiterhin wahrscheinlich forcieren, damit sie diese kleine Garde dann noch mehr unter Druck bringen, weil sie wissen, dass Doppeln kommt und da wurden die offenen Würfe auch mal gefunden und dann auch getroffen. Also ich glaube, dass Druck jetzt nicht da ist, aber die wissen, okay, wir brauchen unbedingt ein Spiel und am besten Spiel 2. Weil Ludwigsburg auswärts deutlich anders aussieht als zu Hause.
Jermaine McLean war Topscorer mit 27 Punkten von der kompletten Partie. Mal wieder ein anderer, muss man schon fast sagen, bei den MHP-Riesen, der da explodiert. Ist es auch diese Unberechenbarkeit, die es so schwer macht, gegen die Ludwigsburger zu spielen, Robert?
Ja, absolut. Also man muss ja auch bedenken, Jermaine McLean war eine Nachverpflichtung. Also es war eine bombenmäßige Nachverpflichtung, vielleicht die beste Nachverpflichtung aller BBL-Teams. Die Bayern können Gist dagegen setzen, war auch eine stattliche Nachverpflichtung. Aber die haben einfach eine gute Qualität. Wir haben über Barry Brown schon gesprochen, der jederzeit explodieren kann. Jalen Smith ist der MVP. Dazu McLean, Radebeau, der unglaubliche Energie ins Spiel gebracht hat. Jordan Hulls, ein überragender Distanzwerfer. Also da passt sehr, sehr viel zusammen. Tramell Darden, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Das wurde letztens auch, glaube ich, mit Bryce Taylor haben wir das auf Twitter ein bisschen ausdiskutiert. Ist beeindruckend. Der Mann ist fast 40 Jahre alt und spielt ja wie ein junger Hüpfer. Also, das ist echt Wahnsinn. Also, das ist beeindruckend. Tolle Mannschaft, die Ludwigsburg da beieinander hat.
Anton, ich habe gestern das Spiel mit Kumpels zusammengeguckt und ich habe irgendwann zwischendrin gesagt, vor allem während der ersten Halbzeit, das kann Ludwigsburg so nicht weiter in der Serie so weitermachen, dass sie sehr viel 1 gegen 1 suchen, sehr viel Dreier gegen den Mann schießen. Jetzt gestern ist es gut gegangen. Glaubst du, dass das auch long-term über eine Serie hinweg gegen einen FC Bayern funktionieren kann?
Es wird schwer, dass es funktionieren kann, aber meine Frage ist dann, was kann Ludwigsburg dann sozusagen bringen, um anders Bayern zu schlagen? Also das ist deren Stil, die spielen sehr viel 1 gegen 1 und gerade gegen diese Switch-Defense von Bayern werden sie sicherlich so weiterspielen. Also ich würde mich wundern, wenn dann plötzlich irgendwelche komplizierte Systeme oder 20 Sekunden langer Position Play stattfindet. Das glaube ich nicht, dass es einfach so wird. Es wird trotzdem weiterhin auf die Hupe gedrückt. Die ersten Freiwürfe werden genommen. Jalen Smith wird 1 gegen 1 attackieren und ja, so jemand wie Radebeau, wenn er plötzlich so ein Spiel macht, dann wird auch für Bayern schwer sein können. Meine Frage ist dann natürlich die Frage des Kraft, also wie viel Kraft hat Ludwigsburg, das überhaupt über die Serie so zu spielen? Und dann auch natürlich die Größe. Also man muss schon sagen, dass ich glaube, irgendwann im dritten Viertel stand auf dem Feld war Smith, Radebeau, Hals und Herzog als 1, 2, 3, 4. Und ja, ich bin gespannt, ob das Bayern irgendwann mal bestrafen kann.
Anton, denkst du, dass Andrea Trinchieri JJ Johnson vielleicht zurück in den Kader holt? Vielleicht für Flacker Dodi, also einen Guard raus, einen großen Spieler rein, um einfach noch mehr Länge und Physis reinzubringen?
Ich denke schon, dass er das machen wird. Ich glaube, dass Gist gerade gestern nicht gut defensiv aussah. Sonst war er eigentlich wirklich der Anker defensiv und ist jemand, den du da haben kannst. Ich glaube, deswegen wird er ihn nicht opfern. Aber gerade mit Johnson, derjenige, der Länge hat, ein guter Shotblocker und vorne offensiv gerade, die auch viel geben kann im einzelnen Spiel, haben wir auch die Milan-Serie gesehen. Also ich glaube schon, dass er ihn sicherlich einsetzt. Das ist auch eine weitere Sache. Natürlich hat Ludwigsburg auch Spieler, die rein und rauswechseln können, aber gerade ich glaube, dass es bei Bayern schon eine deutlich größere Rolle haben kann.
Die Bayern haben mir gestern relativ frustriert und auch schnell frustriert gewirkt, Robert. Das hat man gesehen bei Jalen Reynolds, das hat man gesehen auch bei Baldwin. Die sind jetzt sowieso nicht dafür bekannt, dass die stabilsten sind in ihrem Fokus, dass die sich leicht von Schiedsrichterentscheidungen aus der Ruhe bringen lassen. Aber gestern fand ich es irgendwie nochmal eine Stufe mehr. Daran müssen sie, glaube ich, auch arbeiten. Sehe ich so, oder?
Ja, sie haben sich halt, glaube ich, einfach wieder von dieser Ludwigsburger Intensität ein bisschen überrumpeln lassen. Das ist irgendwie fast schon paradox, dass es immer wieder passiert. Es passiert ja nicht nur in Bayern, es passiert ja fast jeder Mannschaft, die in Ludwigsburg zu Gast ist, dass die Ludwigsburger mit 150% Energie rauskommen. So war es auch in Spiel 1 gegen die Bayern. Die Bayern hatten, glaube ich, gleich in nach 1,5 Minuten 4 Turnover. Also die hatten, glaube ich, nach 2 Minuten nur einmal auf den Korb geworfen, weil sonst der Ball immer weg war. Und da müssen die Bayern einfach schauen, dass sie ihren Fokus behalten. Das wurde dann ja besser im Laufe des Spiels. Aber dieses Loch, das sie sich im ersten Viertel gegraben haben, so richtig sind sie da eben nicht mehr rausgekommen. Und das wird meiner Ansicht nach der Schlüssel für die weitere Serie sein. Die Bayern brauchen Fokus. Und ich sehe es wie Anton. Ludwigsburg hat mit unglaublich viel Energie gespielt. Aber sie kommen eben aus einer 5-Spiele-Serie. Und ich finde, Ludwigsburg hat meiner Ansicht nach auch von den Trefferquoten und von den Würfen, die dann reingegangen sind, auch in entscheidenden Momenten reingegangen sind, schon sehr am Limit gespielt. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, auf den die Bayern dann auch bauen werden. Die werden sich denken, naja, vielleicht treffen die nicht nochmal so hochprozentig oder dieser McLean wird in den entscheidenden Minuten doch nicht immer scoren. Und so werden die Bayern hoffen, quasi das zweite Spiel jetzt mitzunehmen, weil dann, wenn du mit 1-1 eben in die beiden Heimspiele gehst, sehen die Vorzeichen schon wieder ganz anders aus.
Ja, Ludwigsburg hat mal wieder das Spiel der mehr genommenen Würfe quasi gespielt, dadurch, dass sie auch nur 6 Turnover hatten. Bei Bayern waren es 15.
Das ist übrigens der niedrigste Wert, den je eine Mannschaft in der Saison gegen die Bayern hatte, Euroleague und BBL übergreifend, also auch dafür Hut ab.
6 Turnover nur.
Nur 6 Turnover, ja.
Ja, das ist eine coole Seiteninfo. Anton, Trinchieri ist dafür bekannt, große Anpassungen schnell machen zu können. Das wird ihm immer nachgesagt, dass er da ein sehr guter Mann dafür ist, eben diese Fits zu finden, was sich verändern muss und das dann auch hinbekommt. Was glaubst du, was müssen die Bayern über die Serie verändern, um Ludwigsburg schlagen zu können, um ins Finale einzuziehen?
Ja, du musst anfangen zu verteidigen. Also das ist ja die erste Sache, und die haben, das haben wir ja gesehen, dass sie einfach fähig sind, sagen wir mal, nicht, wie gesagt, nicht Respekt zu Ludwigsburg, aber gegen Top-Euroleague-Mannschaften waren sie fähig zu verteidigen. Das müssen sie ja auch, diese Mentalität müssen sie bringen. Die nächste Sache ist natürlich, wird Šiško spielen. Ich glaube, wie der Junge sich entwickelt hat über die Saison, das weiß jeder, und ich glaube, dass er gerade wenn Baldwin vielleicht seine schlechtere Phase hat im Spiel, er bringt schon mehr Ruhe und auch kann auch selber wirklich das Spiel an sich reißen und die Mannschaft lenken. Also ich glaube, das ist einer, der natürlich viel helfen würde. Würde natürlich aber auch heißen, einer von den Ausländern muss dann wieder raus. Aber ich glaube, wenn sie die Spiele irgendwie in 70er, 80er halten können, dann sind sie auf dem guten Weg, auch das Spiel zu gewinnen. Aber wie gesagt, 100 Punkte oder 101-98, das ist genau Spiel Ludwigsburger, obwohl sicher wird Ludwigsburg nicht immer so eine Quote haben, aber einfach nur zu sagen, okay, wir hoffen jetzt drauf, dass sie nicht so werfen, das wär einfach zu einfach und zu lasch.
Robert, wo siehst du die Chancen der Ludwigsburger, diese Serie zu gewinnen und ins Finale einzuziehen?
Indem sie genauso weitermachen wie bisher, also Energie aufs Feld bringen, die Bayern zu Ballverlusten zwingen, sich selber Wurfchancen, zusätzliche Wurfchancen zu verdienen, vor allem durch Offensiv-Rebounds. Das waren jetzt in Spiel 1 9. Das waren auch gut und gerne schon mal mehr in vergangenen Spielen. Also Ludwigsburg, glaube ich, wird an ihrem Stil festhalten. Ich glaube, es ist auch wie Anton gesagt hat, ich weiß nicht, ob Ludwigsburg groß anders spielen kann. Die werden jetzt nicht sagen, oh, wir spielen jetzt mal langsamer und melken die Uhr, die müssen weiter aufs Gaspedal drücken. Und dann sind sie schwer zu schlagen, vor allem zu Hause. Ich meine, wie lange haben die jetzt schon daheim nicht mehr verloren? Es sind 30 Spiele, ich glaube, das sind fast 2 Jahre, wo keine Mannschaft mehr in Ludwigsburg gewonnen hat. Das ist schon ein Pfund. Und die Bayern müssen, wenn sie ins Finale wollen, diese Serie brechen.
So sieht's aus. 1-0 für Ludwigsburg gegen Bayern, Stand jetzt. Und die andere Halbfinalserie ist ja jetzt auch schon durch mit einem Spiel. Alba gegen Ulm, überraschenderweise, für mich absolut überraschend, gewinnt Ulm Spiel 1 in Berlin. Im letzten Viertel sicher ausschlaggebend ein 24-14. Also gehen mit 8 Punkten Rückstand rein und gewinnen das Ding mit 10 Punkten im letzten Viertel und gewinnen am Schluss so das Spiel mit 2 Punkten. Also für mich komplett überraschend. Wie überraschend kommt es für dich, Anton?
Na gut, ich habe natürlich gehofft, sagen wir mal so, dass es passiert, aber kommt natürlich auch ein bisschen überraschend, gerade nachdem, wenn du im Viertelfinale, ich glaube, für Berlin war das, ich will nicht sagen, so eine einfacherer Weg, sondern einfach nur, okay, das war eine Hausaufgabe, die sie erledigen mussten, das haben sie auch geschafft. Für Ulm war das schon ein emotionales Hoch, Oldenburg zu schlagen oder Sechster weiterzukommen. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht kommt jetzt so ein kleiner Tief und so über, würde ich sagen, drei Viertel lang sah das ja so ein bisschen, das wird wahrscheinlich so irgendwann mal so ein Spiel, das mit 8, 9, 10 Punkten am Ende für Berlin ausgeht. Aber man muss schon sagen, am Ende gerade die Offensiv-Rebounds, die da Copain und Ossetkowski teilweise geholt haben, die haben da im letzten Viertel mit unglaublich viel Energie gespielt, wichtige Würfe getroffen und defensiv zugemacht. Und gerade wenn du gegen Alba diesen Fastbreak stoppen kannst und das Spiel in den 70er und 80er Punkten halten kannst, dann hast du die Chance und das hat Ulm heute genutzt.
Ja, wir hatten es vorhin auch schon mit Robert drüber, dass wir genau davon ausgegangen sind, dass dieses Spiel so hinplätschert und dann mit 10, 12 für Alba ausgeht. Warum ist es nicht passiert, Robert? Warum hat Ulm geschafft, das Ding am Schluss doch nochmal zu drehen? Ich fand das total überraschend, weil ich auch die Intensität über drei Viertel lang nicht einem BBL-Halbfinale Playoff Spiel 1 irgendwie gerecht fand. Ich fand, das war eher ein bisschen zu locker, von beiden Mannschaften sogar. Oder vielleicht konnten sie auch nicht mehr bringen. Aber für mich hat es nicht so diese Intensität, die man von so einem Playoff-Spiel erwartet.
Ja, für mich auch nicht. Es plätschert ja so ein bisschen dahin. Ich hatte genau den gleichen Eindruck wie Anton. Ich hatte mir das schon zurechtgelegt. Ja, das Spiel plätschert dahin. Irgendwann setzt sich dann Berlin ab auf 9, 10 Punkte und gewinnt dann das Ding relativ ungefährdet. Aber wie es Ossetkowski im Interview nach dem Spiel auch gesagt hat, we made plays. Sie haben in der Schlussphase wirklich entscheidende Plays gemacht. Und das waren diese Offensiv-Rebounds. Es war der Dreier von Ossetkowski noch dazu. Es war dieser Offensiv-Rebound von Copain, nachdem er erst einen einfachen Korbleger liegen lässt. Er setzt eben nach Macht noch 2 Punkte. Und Alba ist dann nicht mehr viel eingefallen. Die haben dann viel geworfen vor außen. Die Dreierquote war aber miserabel, vor allem bei den vermeintlich starken Schützen wie Eriksson, wie Granger, wie auch Maudolo. Und das war dann letztlich der Schlüssel. Die Berliner hatten keine richtige Antwort mehr und Ulm hat einfach einen Schritt nach dem anderen gemacht und haben dann das Spiel wirklich rumgebogen. Das ist natürlich jetzt schon mal, wenn du Spiel 1 auswärts als Underdog mitnehmen kannst, eine ganz nette Voraussetzung für die restliche Serie.
Ossetkowski auch mit dem Double-Double, 21 und 11, mit einer richtig guten Partie, vor allem hinten raus ein paar richtige Big Shots getroffen. Wie groß wiegt der Ausfall, Anton, für dich von Luke Sigma und Johannes Thiemann, über den Ima Ojeda gesagt hat, sie schauen von Tag zu Tag, ob es wieder geht?
Ja, ich glaube schon, dass es 1-1 nicht zu kompensieren ist, gerade was Sigma angeht. Und ich glaube, Johannes hat sich in der Saison wieder mal gesteigert. Also war auch einer, den du vor allem auch als deutscher Spieler, den du dann automatisch in der Rotation hast. Und er hat ja Spiele gehabt, wo er wirklich dominiert hat und der beste Big war auf dem Feld. Also so 1-1 kann man das natürlich auf Berliner Seite nicht kompensieren, finde ich. Ich weiß ja jetzt nicht natürlich, wie das heute ausgesehen ist. In den 2, das können wir immer sagen, was wäre wenn. Aber wirklich Glückwunsch an Ulmer, die sich das gerade in dem letzten Viertel wirklich verdient haben, weil sie da ja jedem Ball nachgegangen sind und obwohl auch bei Ulm, glaube ich, die Quote bei 35% war aus dem Dreipunktbereich, es spricht eigentlich für Ulm. Man sagt ja immer, die Ulmer werfen sind die besten Dreierschützen oder sind gute Dreierschützen-Team, aber man muss das immer respektieren. Und dann sind sie trotzdem eher zum Korb gegangen. Ja, Ossetkowski am Ende schon mit den Dreiern, aber Copain geht zum Korb, dann Clark aus der Mitteldistanz macht seine Arbeit und teilweise auch Obst geht jetzt mittlerweile deutlich mehr zum Korb, als es früher am Anfang der Saison war. Also ich glaube, die sind momentan echt schwer auszurechnen.
Ja, ich fand eine Situation so bezeichnend in Spiel 4 im Viertelfinale noch, als da Clark von draußen nicht draufschrotet, sondern nochmal reingeht, das Dribbling, den Kontakt zu Schwedhelm aufnimmt und ihn selbstverständlich reinschießt. Das hat so eine, diese Selbstverständlichkeit, diese Gewinnermentalität ausgestrahlt bei den Ulmern. Da war ich wirklich, also es war so ein Moment, wo ich so dachte, so wow, okay, bei Ulm geht mehr dieses Jahr. Bei denen geht mehr. Wie viel geht denn bei den Ulmern, Robert? Was glaubst du?
Ja, die sollten jetzt die Welle einfach weiterreiten. Cameron Clark, den du gerade angesprochen hast, der hat mir auch extrem gut gefallen, vor allem als die Berliner Zone gespielt haben. Immer wenn Chris Kumaci auf dem Feld war, der ist jetzt natürlich auch in der Rotation, weil Sigma und Thiemann raus sind, haben die Berliner Zone gespielt. Und das, finde ich, hat Ulm sehr, 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 sehr gut gemacht. Sie haben immer wieder den High-Post besetzt, oft mit Cameron Clark, und haben dann eben seine Qualität in der Halbdistanz dann auch ausgenutzt und haben da wirklich effektiv gegen die Zone von Alba agiert. Also das war wirklich gut gelöst. Da sieht man auch die Qualität von Jaka Lakovic als Coach, dass eben Ulm, glaube ich, wirklich exzellent vorbereitet war, obwohl sie 2 Tage weniger hatten als Alba, um sich auf diese Serie vorzubereiten. Aber bei Ulm, wie es eben auch schon in der Viertelfinalserie war, finde ich, weiß jeder, welchen Job er zu erledigen hat. Und es ist eben jeder Spieler bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Stärke dieses Teams. Diesmal war zum Beispiel ein Eric Holman kein Faktor. Vielleicht ist es in Spiel 2. Dafür hat man eben jetzt wieder Cameron Clark mit 11 Punkten oder Patrick Heckmann mit 8 Punkten. Also das sind einfach immer andere Leute, die da in die Bresche springen. Aber jeder kennt eben genau seinen Job. Und das, glaube ich, macht Ulm schwer zu spielen.
Jetzt ist ja Ulm dein aktueller Arbeitgeber, Anton. Was tippst du denn für die Serie?
Nee, also erstmal zu dem, was Robert gesagt hat. Ich meine, wir reden ja, okay, vielleicht 8 Punkte, 11 Punkte sind nicht viel, aber wenn das Spiel in 71, 73 beendet ist oder sowas, dann ist es deutlich, deutlich eigentlich ein Riesenfaktor, was du selber gemacht hast. Und wir haben ja auch so einen Konga vergessen aus der Viertelfinalserie, wo er auch mal ein Spiel 2 hatte, wo er ein Faktor war. Deswegen, ich weiß nicht, wie jetzt das Spiel 2 ist. Natürlich muss man auch schauen, ob Thiemann und Sigma zurückkommen. Aber gerade jetzt Ulm, haben wir jetzt gesagt, als Tabellenzweiter hast du jetzt ein Spiel zu Hause verloren, du bist automatisch jetzt unter Druck, das Spiel 2 zu gewinnen, und dann musst du natürlich in Ulm dich anders präsentieren, aber Ulm wird, glaube ich, weiterhin auf so machen, wie sie das gemacht haben, viel Ballbewegung, viel Bewegung von den Spielern, und ich glaube, das Selbstvertrauen wächst und wächst, also das heißt, wer weiß, ich will keine Prognose abgeben, aber dieses 1-0 hilft schon enorm.
Also Anton hält sich mit der Prognose zurück. Robert, wie sieht's bei dir aus? Wo prognostizierst du die Serie hin? Vielleicht, du musst nicht mal Zahlen nennen, aber wo geht das Ding hin?
Ja, ich habe in den Viertelfinalserien ja auch nicht so richtig getippt. Also die meisten Sieger hatte ich, aber naja. Ja, ganz, ganz viel wird jetzt von Spiel 2 abhängen, glaube ich. Also Alba hat jetzt wirklich Druck. Wenn sie es 1-1 machen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es über 5 Spiele geht. Wenn Ulm schafft, jetzt wirklich ein zweites Spiel zu klauen, dann glaube ich, geht Ulm ins Finale.
Also bleibt auf jeden Fall ultimativ spannend, und wir sind aktuell ja noch vor dem nächsten Finale, aber nach den Halbfinals, und da sprechen wir dann jetzt über das nächste Thema, über die Euroleague. Das Finale, das werden wir uns später dann nochmal mit genaueren Eindrücken von unserem Chefredakteur Martin Fünkele einholen. Der ist nämlich vor Ort in Köln und wird uns erzählen, was da beim Top 4 alles abging. Deswegen wollen wir nur die Halbfinals analysieren und dann später nochmal mit Martin über das Finale sprechen. Anton, das waren für mich 2 der besten Basketballspiele, die ich im vergangenen Jahr gesehen habe, die wir da im Euroleague-Halbfinale in Köln gesehen haben. Anadolu gegen Ceska, machen wir es vielleicht chronologisch, da starten wir. Anadolu mit einer wahnsinns ersten Halbzeit, also so guten Basketball habe ich wirklich seit langem, glaube ich, nicht mehr gesehen, und Ceska kommt zurück. Wie hast du die Partie gesehen?
Naja, das war eigentlich so Copy-Paste wie die Serie gegen Real Madrid. Also FS sieht ja aus auf der Siegerstraße, das Spiel komplett unter Kontrolle, Mitspiel überragend, und dann plötzlich im letzten Viertel komplett das Spiel wieder verloren, Mitic geht raus und dann ist plötzlich Panik da. Also genauso wie die Spiele in Madrid, die sie Spiel 3-4, die sie gespielt haben. Letztendlich haben sie sich irgendwie dann gerettet ins Finale, aber eigentlich die Mannschaft, die wirklich so dominiert die erste Halbzeit und so eigentlich super Basketball über die ganze Saison gespielt hat, muss das Spiel früher mal fertig machen oder sagen wir mal über die Zeit bringen, dass es nicht zu so einer Möglichkeit kommt, wenn dann noch Cesca zwei Würfe hat, um überhaupt das Spiel in ihre Seite zu kippen. Also das war schon sehr spannend. Letztendlich haben wir sich als Fan gefreut, dass es wieder so knapp geworden ist, obwohl man schon vielleicht in der Halbzeit gedacht hat, naja, das ist vielleicht eher langweilig. Also umso besser, dass für uns Fans, dass es am Ende noch so spannend war.
Ja, auf jeden Fall. Tibor Pleiss steht also im Finale. Cesca und Joe Vogtmann sind ausgeschieden. Du kennst Mitic aus deiner gemeinsamen Zeit beim FC Bayern. Was ist er für ein Typ? Wie ist er so im Training gewesen damals? Ist natürlich lang her, er war ein junger Kerl, schon klar, aber kannst du uns da vielleicht so ein paar Eindrücke geben?
Ja, der Wasser war natürlich weit von dem, was er jetzt zeigt, das muss man schon sagen. Der kam als junger Spieler zu uns, zu Bayern, natürlich sofort, war seine erste Euroleague-Saison, musste als erster Point Guard oder als zweiter Point Guard direkt agieren, erste Mal von seiner Heimat weg. Also es war sicherlich nicht einfach, diese ganze Umstellung für ihn, das hat gedauert und wie er sich aber natürlich entwickelt hat über die verschiedenen Stationen in seiner Karriere jetzt und wahrscheinlich dann nächste in der NBA, das ist hervorragend, absolut verdienter MVP für mich. Er spielt mit enormem Selbstvertrauen, das sieht man das, was zum Beispiel bei ihm bei Bayern gefehlt hat und hat es ist ein Wahnsinn Point Guard geworden, der nicht nur scoren kann, sondern auch andere ins Spiel setzen kann und vor allem das Spiel an sich reißen kann.
Ja, Robert, du hast die Euroleague sehr eng verfolgt auch. Wie hast du die Saison von Anadolu mitverfolgt? Ich hatte vor kurzem erst ein Gespräch mit Tibor Pleiss etwas länger. Der hat gesagt, am Anfang war es schon schwierig, sich da wieder zu motivieren, aus diesem Loch rauszukommen, weil die ja letztes Jahr schon in der abgebrochenen Saison alles überragend waren und eigentlich nur darauf gespielt haben, die Euroleague zu gewinnen. Dann wurde die abgebrochen. Und dann sind die in ein Loch gefallen, wo es gar nicht so leicht war, wieder rauszukommen. Das hat man, glaube ich, auch spielerisch gemerkt.
Das hat man gemerkt. Am Anfang der Saison hatten sie ein paar Probleme, vor allem in der Hinrunde. Aber wie sie jetzt sich präsentiert haben, gegen Ende der regulären Saison, die ersten beiden Playoff-Spiele, klar, kam dann wieder ein bisschen die Panik, die schon angesprochen wurde, jetzt auch im Halbfinale wieder. Aber ich finde das irgendwie schon eine coole Story. Die hätten letztes Jahr vermutlich die Euroleague gewonnen. Sie waren die beste Mannschaft. Dann kommt Saisonabbruch, Pandemie. Und dann sagen die einfach, hey, wir machen das Ganze nochmal. Wir halten die Jungs zusammen. Larkin bleibt, Mitic bleibt und so weiter. Singleton bleibt. Wir halten den Kern zusammen und holen uns das Ding jetzt. Und ich finde, diese Einstellung spürt man einfach in dieser Mannschaft. Darum glaube ich, dass sie auch, ich sage es jetzt noch vor dem Finale, als leichter Favorit ins Endspiel gehen. Wir werden es nachher dann sehen, wie es wirklich läuft. Also das macht wirklich Spaß, der Mannschaft zuzuschauen. Also Mitic und Larkin, zwei der besten Spieler Europas in einem Team zu haben, das ist echt super unterhaltsam, macht wirklich Spaß. Und man sieht auch, das Team funktioniert. Jetzt haben die auf der Center-Position mit Sertac Sanle einen Spieler, den vielleicht keiner so richtig auf dem Schirm hat und der liefert jetzt dermaßen ab, räumt unterm Korb alles weg, was da so runterfällt. Also das ist wirklich eine starke Entwicklung, die FS die letzten Jahre genommen hat.
Anton, du kennst dich im Profisport gut aus, weil du Ewigkeiten Profi warst. Wie schwierig ist es denn für ein Team oder auch für einen Club, seine Mannschaft, vor allem wenn sie so top performt hat, irgendwie zusammenzuhalten? Dieses, dass sich die Jungs nochmal eine Saison committen, dass die nochmal sagen, die Saison wurde abgebrochen, komm, wir probieren das nochmal zusammen.
Also ich hatte gerade in Bamberg das Glück, dass wir immer das Kern der Mannschaft immer halten konnten mit Goldsberry, mit Jacobson, vielleicht mit Schuput, Roberts und Tada. Also das war damals echt Glück und wir haben das immer gut ergänzt. Also das, was Robert gesagt hat, einfach diese Mannschaft zusammenzubehalten, war enorm wichtig und das hat man ja gesehen, obwohl es am Anfang echt nicht gut gelaufen ist, was die dann am Ende gezeigt haben, wie was für Spiele oder wie sie gespielt haben, war echt unglaublich. Und gerade, die spielen keine komplizierte Sets, sondern das ist alles relativ einfach und dann entscheidet die Qualität der einzelnen Spieler und das haben sie auf jede Position, ob das jetzt so ein Bobois noch reinkommt oder Bruno Simon reinkommt, das ist alles eine Qualität, was sie haben und oder Mormo von außen, also das ist egal, da können wir ja wirklich die Liste durchgehen. Das ist enorm wichtig, dass sie zusammengeblieben sind, dass sie das nicht aufgegeben haben, diesen Traum vom Titel und heute für mich sind sie auch Favorit, egal ob Barcelona Erster war, nach der Saison für mich, Anadolu Efes, habe ich auch schon vor dem Final vorgetippt, dass sie das Ding holen.
Ja, dann gehen wir doch gleich zum nächsten Spiel. Die Bayern, die Bezwinger Mailand gegen Barca 82-84, da der Endstand. Barca holt sich das Ding mit einem Fast-Buzzer-Beater. Wie hast du das Spiel erlebt, Robert?
Ja, es war eng. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es deutlich defensiv geprägter wird, vor allem in der ersten Halbzeit, aber die beiden Mannschaften haben ja wirklich offensiv sehr, sehr stark losgelegt, über 50 Punkte insgesamt gleich im ersten Viertel. Ich hätte gedacht, dass es Barcelona aufgrund ihrer individuellen Klasse vielleicht eher zumacht, aber Mailand hat wirklich gezeigt, dass sie ein Team sind, das gebaut ist für diesen Euroleague-Titel. Also da sind ja wirklich viele Veteranen drin, wenn man an Datome, an Kyle-Heinz, an Delaney denkt. Sie hatten die Führung nach dem dritten Viertel. Ja, und dann kommt eben Corey Higgins und ja, der Rest ist Geschichte, macht ihn seinen letzten Wurf rein. Mich hat es ein bisschen gewundert bei Mailand, dass Chacho Rodriguez in der Schlussphase des vierten Viertels nicht auf dem Feld war. Das ist eigentlich so ein Spieler, den hätte ich, wenn ich jetzt Coach wäre, am Ende immer gerne auf der Platte.
Ja, das hat auch Pascal Roller übrigens vorhin bei der Übertragung Alba gegen Ulm dann nochmal gesagt, zusammenfassend da zum Euroleague-Halbfinale. Anton, das hätte ich dich nämlich jetzt als nächstes gefragt. So ein Spieler wie Chacho, den musst du eigentlich am Ende spielen lassen, oder?
Ja, zurück zu der Milan-Mannschaft. Ich meine, man muss ja überlegen, die 12., 11. Mann sind Evans und Roll. Also das ist wahrscheinlich die bestbesetzte Mannschaft, wenn wir vom Namen her gehen, in der ganzen Euroleague. Man hat ja, oder vielleicht Barcelona kann da irgendwie mithalten, weil auch wenn FS hat ja Dobusch Balbay oder solche Leute, die kaum spielen als 12., 11. Mann. In Milan ist der bestbesetzt. Aber ja, Rodriguez, da hast du die Qual der Wahl, ob du den Rodriguez, Delaney oder vielleicht die zusammenspielen lässt. Panther hat ein gutes Spiel, den wirst du natürlich drin haben am Ende. Aber ja, Chacho weiß, wie man gewinnt. Er war schon in solchen Situationen öfter mal MVP gewesen. Also ich glaube schon, dass er am Ende wahrscheinlich auf dem Feld stehen sollte. Aber ich meine, im Nachhinein ist man immer schlauer und hätte das wahrscheinlich anders gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du die Rolle von Pau Gasol bei Barca? Ist jetzt zurückgekommen, war zumindest viertbester Scorer, 10 Punkte in 11 Minuten. Offensiv sieht das ganz gut aus, defensiv ist er aber schon angreifbar auch.
Ja, also ich habe ja auch öfter mal verschiedene ACB-Spiele gesehen, wo Jasikevicius natürlich Spieler wie Higgins, Mirotic geschont hat und gewisser Pau Gasol musste in Andorra zum Beispiel spielen mit Bolmaro, mit den ganzen jungen Spielern. Also das ist schon eine andere Rolle. Vielleicht wollten sie natürlich auch ein bisschen Spielpraxis geben, das verstehe ich ja auch alles. Es ist aber natürlich immer gut, jemanden so zu haben, der kam rein, hat direkt das Spiel sozusagen hat ihn stattgefunden, die haben ihn gefunden, haben Dreier getroffen, ein paar Layups, also hat in erster Halbzeit gut gespielt. Ich glaube, dass er noch nicht komplett drin ist und ja, vielleicht ist es ja auch nicht so einfach mit Saras, aber ich meine, so einen Spieler würde man nicht von den Bettern bestoßen. Also den will man lieber einfach dabei haben, weil er ja jederzeit dir helfen kann.
Ja, jetzt Nick Calates ist umgeknickt. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen, ob er spielen kann oder nicht. Aber das wäre, glaube ich, so, könnte mitentscheidend werden für den Ausgang des Spiels, ob er spielen kann oder nicht, oder?
Ja, also ich glaube, Bolmaro hat echt einen guten Job gemacht, das muss man schon sagen. Aber Calates hat wirklich auch dann in den Phasen echt ordentlich gespielt und zum Beispiel auch den Dreier, den er dann getroffen hat. Wenn er nicht spielen kann, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass er spielen kann, wird er natürlich fehlen. Aber so eine, gerade sowas kann dich natürlich auch noch mehr zusammenbringen als Mannschaft und das kann umso gefährlicher für Apple sein.
Robert, ich habe mich bei dem Gedanken erwischt, als Milan gegen Barca gespielt hat, dass ich mir gesagt habe, so, das ist so ein überkrasses Niveau, was dort gezockt wird. Ich glaube, dass die Bayern im Final Four überfordert gewesen wären. Also, dass die einfach noch nicht auf diesem Niveau sind, obwohl sie da Mailand ins Spiel 5 gezwungen haben. Gibst du mir recht? Gehst du mit?
Wahrscheinlich, aber es wäre nur ein Spiel gewesen. Ich hatte einen ähnlichen Gedanken, der in die ähnliche Richtung ging, aber eben nicht, dass die Bayern überfordert gewesen wären. Ich habe mir gedacht, wenn dieser Buzzerbeater in Mailand, dieser Layup da nicht reingeht von Ledey, dann spielen da vielleicht gerade die Bayern gegen Barcelona. Hätte schon was gehabt. Ich glaube nicht, dass die Bayern da eine Chance gehabt hätten, aber in einem Spiel, du weißt es nicht, die Bayern haben auch im letzten Spieltag, klar, da ging es um nicht mehr so viel, in Barcelona gewonnen. Sie hätten mit allen Ausländern spielen können. Das ist jetzt viel Konjunktiv. Unterm Strich, wenn man das Niveau sieht, bestätigt schon nochmal die Leistung, die die Bayern gebracht haben in der Saison, sich in dieser Euroleague mit der Qualität bis ins fünfte Spiel einer Playoff-Serie zu kämpfen. Das war wirklich aller Ehren wert. Aber Mailand stand und steht da verdient und es sind wahrscheinlich sogar jetzt aktuell die vier besten Mannschaften Europas, die sich in Köln messen.
Letzte Frage an dich, Anton. Wie, also jetzt noch zur Analyse dieses Halbfinals. Wenn du die Euroleague siehst, als du dort noch gespielt hast, zum jetzigen Zeitpunkt als Vergleich, siehst du eine Entwicklung im europäischen Basketball und wenn ja, in welche Richtung geht diese Entwicklung?
Ja, vor allem, dass es jetzt plötzlich eine Liga ist, also nicht plötzlich, sondern in den letzten Jahren eine Liga ist, spricht schon für sich. Also ich meine, man hat ja diese Spiele jede Woche teilweise doppelt oder und man hat ja an manchen Wochen von Dienstag bis Freitag Euroleague. Das ist enorm und für uns als Fans des Basketball ist es Hammer, diese Spiele jeden Tag sehen zu können. Also die Entwicklung ist immer besser, das muss man schon sagen. Die Mannschaften sind immer besser besetzt. Das wird nicht immer klar, wer überhaupt in die Top 8 kommt in die Playoffs. Und man sieht ja auch, wie viele Spieler dann plötzlich dann in die NBA oder während der Saison, dieses Jahr mit Bildoza, mit Deck, mit Campazzo, wie sie alle heißen, die sie dann einfach, oder auch mit Mike James, die dann einfach alle dann in die NBA gehen. Und nächstes Jahr wird es sicher auch sein mit dem Beatrice und was weiß ich, welche Leute dann überhaupt alle plötzlich wieder in die NBA auftauchen. Oder auch umgekehrt, so ein Pau Gasol und Virotic und solche Leute zurückkommen. Also, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesehen, dass viele gesagt haben, okay, wieso wird Euroleague nicht überhaupt in den USA gezeigt? Weil ich denke mal, von dem Ganzen, nicht nur eins gegen eins, sondern vom Taktischen, was sie da auch präsentieren, die Mannschaften, es ist auf dem absolut höchsten Niveau.
High IQ Basketball habe ich neulich auch irgendwo gelesen. Ich glaube, das war von Tyrese Rice, glaube ich, irgendwie hat das getwittert.
Josh Young hat es auch gepostet. Also ich habe diesen Post von mehreren Spielern eben auch gelesen, die ihnen gesagt haben, hey, dieses Euroleague Final Four oder generell die Euroleague, die müsste in den USA flächendeckend zu sehen sein, weil es einfach überragendes Niveau ist. Klar, es ist ein ganz anderer Basketball, aber es ist ein sehr, sehr guter Basketball. Mir persönlich gefällt er besser als der Basketball in der NBA.
Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Super, dann also vielen Dank schon mal, Anton, für deine Expertise, für deine Analyse zur BBL und zur Euroleague. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Dankeschön, danke.
Und dann machen wir jetzt mal einen kurzen Cut und dann hören wir uns nach dem Euroleague-Finale wieder und holen uns da die frischen Eindrücke von Martin Fünkele aus Köln. So, und da haben wir ihn, unseren Chefredakteur Martin Fünkele. Grüß dich, Martin, mit frischen Eindrücken aus Köln.
Hallo, ihr zwei. Mit
Und?
frischen Eindrücken, ja.
Wie war's?
Spannend, ihr habt es ja auch gesehen, oder?
Ja, klar.
Wie übrigens 140 andere angeschlossene Nationen, wie ich heute erfahren habe, ging das Signal in 140 Länder raus. Spektakulär, ich weiß nicht, ob ihr die Eröffnungsgeschichte gesehen habt, natürlich auch diese Mischung aus Action vor Ort und Augmented Reality im TV-Bild, das war der perfekte Rahmen für ein großartiges Basketballfest.
Ja, die Euroleague hat dick aufgefahren. Lass uns erstmal ganz kurz über das Sportliche sprechen, um das dann abzuhaken. Wir haben auch noch zwei Stimmen, die du mitgebracht hast aus Köln. Und dann auch nochmal so ein bisschen so das gesamte Kunstwerk des Final Fours vielleicht einzuordnen. Robert, wie hast du die Partie gesehen, das Finale?
Ja, es war ein würdiges Finale. Es war von der Intensität her wirklich ein überragendes Basketballspiel, dass dann die beiden MVPs, Larkin und Micic, in der zweiten Halbzeit wirklich übernommen haben. Micic, ich glaube, waren es 20 oder 21 Punkte nur in der zweiten Halbzeit. Ja, die individuelle Klasse, die da auf dem Feld war, das war schon beeindruckend. Bei beiden Teams letztlich, wir haben es vorher mit Anton ja schon besprochen, es passt irgendwie dazu, dass FS jetzt die Sache rund gemacht habt, nachdem in letzter Saison ja Corona dazwischen kam. Sie haben es beendet, Sie sind verdienter Euroleague-Sieger, ganz klar.
Martin, wie war die Stimmung vor Ort, ohne Fans, aber trotzdem super hochklassiges Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit dann? Gab es da trotzdem dieses Euroleague-Finale-Gefühl oder hat das schon ein bisschen gefehlt wegen den Fans?
Es hat natürlich gefehlt, aber es gab auch Stimmung. Also es waren einige Logen besetzt. Es war nicht ganz klar zu sehen, wer da drin ist. Es waren sicherlich Club Representatives, teilweise Owner, die da waren. Teilweise waren es Volunteers, die dann irgendwie in den Logen saßen und die auch dann so räumlich getrennt waren. Also du hast auch FSFs und Barca-Rufe gehört. Also es war schon ein bisschen Stimmung da, aber natürlich ist es dann nicht so diese prickelnde Atmosphäre, wobei ich glaube, gerade im letzten Viertel, da waren echt all eyes on the court und da war irgendwie ein Big Play nach dem anderen und das war schon echt mitreißend.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Sah auch am Fernseher so aus, hat mich auch mitgerissen, also richtig geiles Spiel gewesen im Finale. Anadolu Efes am Schluss der Champion geworden mit Tibor Pleiss. Du konntest mit Tibor und auch mit Joe Vogtmann sprechen, mit Joe Vogtmann schon am Freitag, glaube ich. Der ist ja mit Ceska rausgeflogen im Halbfinale. Wie hat Tibor auf dich gewirkt?
Ich war mega happy, also total euphorisch. Ich habe ihn zuerst darauf angesprochen, wie es seinem Haxen geht, weil mir das durchgegangen ist. Ich habe das nicht gesehen. So wie er sich bewegt oder auch wie er behandelt worden ist, sieht das nach einem Muskelfaserriss in der Wade aus oder nach einer muskulären Verletzung in der Wade. Aber er spürt das überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich für ihn wirklich ein Dream come true, nicht nur hier zu gewinnen, sondern wirklich auch einen Input gehabt zu haben. Den hat er in der zweiten Viertel, als er auf dem Feld war. Ich die erste Halbzeit mit plus-minus 10, also als Bester abgeschlossen, hat er wirklich einen Einfluss gehabt und er war auch total happy.
Ja, wie happy er war, können wir ganz kurz hören. Wie gesagt, wir haben auch einen O-Ton von ihm. Der ist nicht ganz so super zu verstehen, aber man hört auf jeden Fall was. Also viel Spaß damit.
Am Ende hier habe ich angefangen, als kleiner Basketball zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich mal als Fan in der Arena damals war, als hier mein NBA-Team war oder so. Und jetzt selber hier zu stehen, so einen wichtigen Pokal gewonnen zu haben, so einen wichtigen Titel, großer Titel meiner Karriere. Es ist der größte Moment meiner Karriere, unbeschreiblich.
Also größter Moment seiner Karriere. Ist natürlich auch die Story schlechthin, ne? Ist in seiner Hometown und gewinnt dann dort auch noch die Euroleague. Das ist schon brutal. Brutal geil.
Ja, hat er im Halbfinale keine Minute gesehen.
Ja.
Auch wenn du siehst, was da vor ihm eben da oder mit ihm im Kader steht, dann kann man das verstehen. Aber es war, glaube ich, wirklich auch ein wichtiger, guter Move, ihn gegen Gasol reinzubringen. Und hat, wie schon gesagt, wie er auch selber gesagt hat, einfach einen Anteil am Sieg gehabt und das macht wirklich wertvoll für ihn.
Ja. Robert, was hast du bei Barca vermisst, dass es am Schluss nicht gereicht hat?
Boah, vermisst ist schwierig. Ich glaube, ihre Leistungsträger sind ein bisschen zu spät aufgewacht. Vor allem Nikola Mirotic, der kam lange nichts, der war lange relativ kalt, hat dann diesen ganz offenen Dreier getroffen, hat dann auch seinen Rhythmus gefunden. Den Korb mit der Sirene zum dritten Viertel, den haben sie ja dann doch wieder annulliert. Bei Nikolates hat man doch arg gemerkt, dass er merklich angeschlagen ist. Der konnte leider nicht so den Input bringen. Letztlich war es ein Spiel, das wirklich von Nuancen, von individueller Klasse entschieden wurde. Und da waren es am Schluss vor allem Larkin und Micic, die einfach diese Big Plays gemacht haben im letzten Viertel. Und das war letztlich der Schlüssel zum Sieg für Efes, meiner Ansicht nach.
Ja, jetzt so rein sportlich, Martin, was nimmst du mit von diesem Final Four?
Rein sportlich, ja, das ist einfach auch, dass es auf unheimlich hohem Niveau abgelaufen ist. Also mich begeistert mehr so auch die Wahrnehmung dessen, dass auch auf welchem Niveau hier Basketball diskutiert wird bei Pressekonferenzen und das hatte ich auch den Kollegen Vogtmann mal gefragt, wie er das dann auch wahrgenommen hat, hier in Deutschland zu spielen, ob das jetzt ein großes Interesse geweckt hat und haben mir gesagt, vielleicht hören wir das auch gleich noch, dass er griechischen TV-Sendern mehr Interviews gegeben hat als deutschen. Das ist so ein bisschen schade, aber also wie hier die europäische Basketballkultur Einzug gehalten hat und was man sich da einfach abgucken kann, das nehme ich neben dieser extrem hohen basketballerischen Qualität hier mit.
Ja, ich habe auch den O-Ton von Vogtmann, wo er auch so ein bisschen drüber spricht, halt, dass es wenig Aufmerksamkeit gab, gerade in Interviews und sowas. Hören wir mal ganz kurz rein und auch dann können wir da noch kurz drüber sprechen.
Auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen andere Sorgen gibt, ja, in der Welt als so ein Basketballfan vor und gerade auch wenn es ohne Fans ist, glaube ich, fällt das vielleicht ein bisschen hinten runter. Aber ja, es einige haben geschrieben, aber es war jetzt auch nicht so überwältigend.
Also das Interesse war nicht ganz so überwältigend, hören wir da gerade. Das ist natürlich nicht so richtig gut. Davon hat man sich vielleicht ein bisschen mehr versprochen, wenn jetzt schon mal das Euroleague Final Four dann in Deutschland ist. Hätte ja letztes Jahr hier sein sollen, dann ist die Saison Corona-bedingt abgebrochen worden. Dann wurde es aber dieses Jahr trotzdem nochmal in Deutschland veranstaltet. Wie hast du das Ganze außenrum wahrgenommen dort, Martin, auch so von der Berichterstattung her? Warst du enttäuscht von den deutschen Medien? Du hast ja auch was getwittert, dass kaum deutsche Journalisten dort vor Ort sind.
Gut, große Berichterstattungsmöglichkeiten jetzt auch so in den TV-Stationen gab es jetzt noch nicht. Online habe ich nicht alles gesehen, aber ich glaube eben die Tatsache, dass ich glaube die Basket hatte jemand alibi-mäßig akkreditiert, das war der Paul Gude, der da war, ein bisschen Atmosphäre geschnuppert hat und sicherlich ein, zwei bunte Sachen gemacht hat. Und dann waren Fotografen da. Das ist natürlich schon wirklich enttäuschend, wenn das in der deutschen Medienszene so wenig wahrgenommen wird. Das ist schon ein bisschen schade.
Ja, wir von der Big Man natürlich was. Selbstverständlich.
Was wir aber auch sagen müssen, auch mal ein Kompliment an die Jungs von Magenta, die finde ich, haben das im TV schon sehr, sehr gut aufbereitet.
Absolut. Also,
wenn man sich das überlegt, wie das vor, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren war, als die Euroleague, ich weiß nicht, wo die lief, ich glaube, sie lief gar nicht in Deutschland. Oder nur ganz ausgewählte einzelne Spiele. Und jetzt kannst du hier wirklich mit, ich glaube, eine halbe Stunde Nachlauf, Viertelstunde Vorlauf zu jedem Spiel. Das war wirklich top. Und ich glaube auch, dass es gut angenommen wurde. Oder ich hoffe es, weil die Qualität des Basketballs, Martin hat es angesprochen, war einfach wirklich überragend. Und das ist ja auch ein Punkt, den wir mit Anton schon diskutiert haben. Viele Spieler haben sich dazu geäußert, haben es gepostet. Sie würden sich wünschen, dass diese Euroleague eben auch in den USA flächendeckend ausgestrahlt wird, weil die Qualität einfach so hoch ist. Und ich finde, das war dieses Final Four Wochenende nochmal der beste Beleg dafür. Es waren zwei wahnsinnige Halbfinals. Es war wieder ein dramatisches Finale. Also Unterhaltung pur und das letztlich ein Spiegelbild der ganzen Saison. Die Saison war extrem spannend, extrem ausgeglichen mit 11, 12 Mannschaften, die um die Playoffs gekämpft haben. Es war eng bis zum 34. Spieltag. Playoff-Serien über 5 Spiele, die Bayern über 5, FS über 5. Ich glaube, Barca waren sogar auch 5 Spiele, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, doch, richtig.
Also völlig wahnsinnige Euroleague-Saison, die einfach Aufmerksamkeit verdient.
Ja, auf jeden Fall. Und das Fernsehthema habe ich ja auch schon getwittert. Das meinten wir, glaube ich, alle nicht damit. Das war von Magenta echt richtig gut aufgearbeitet. Ich habe es schon geschrieben, vor ein paar Jahren musste man noch auf illegalen Streams irgendwie, auf russischen Streamseiten irgendwie mit koreanischem Kommentator am besten noch das Ding gucken. Und mittlerweile läuft es dann überall mit guten Kommentatoren, mit Super-Experten. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Aber was halt darüber, über diese Basketball-Bubble hinausgeht, ich glaube, das war eher der Ansatz. Da ist halt dann relativ wenig bisher passiert. Ich habe auch wenig gelesen in anderen Medien. Naja, sei es drum. Martin, was hast du für einen Gesamteindruck vom Final Four gehabt, so sportlich, hinter den Kulissen, medial? Was sagst du? Warst du das erste Mal bei einem Final Four?
Das ist tatsächlich mein drittes. Also ich war das erste Mal in Prag, was dann hier anders war. War das zweite Mal in Berlin und jetzt ist das dritte. Das ist auch Berlin im Gespräch, dass das tatsächlich nächstes Jahr zum Austragungsort werden könnte. Das ist wohl ein sehr gut behütetes Geheimnis. Wollte der Jordi Bartolomé heute noch nicht lüften. so getan, als wüsste er es nicht. Und mehr Tagen als Wochen soll ihm das dann irgendwie zugesteckt werden. Und dann beginnen die Vorbereitungen. Und diese Vorbereitungen dauern auch so ein Top 4 11 Monate. Und das war auch der Grund, warum, es gab ja so ein paar Gerüchte, dass das Top 4 nochmal kurzfristig verlegt werden sollte in irgendeine Region, wo man Zuschauer zulassen kann. Mhm. Und das war nie ernsthaft ein Gespräch, weil einfach die ganze Logistik, die dahinter steckt, und das habe ich jetzt hier gesehen, so immens ist. Und auch die Kosten für dieses Top 4 werden mit 6 Millionen Euro betitelt. Das wird das erste Mal sein, wo die Euroleague Verluste macht. Logischerweise, es gab keine Ticketeinnahmen, die Kosten waren zu hoch. Wir haben unfassbar viel außenrum auch gemacht. Also, du konntest Augmented, Virtual Reality, ein virtuelles Ticket kaufen, wo du drei verschiedene Plätze hattest. Einer war unter dem Korb, also wo du auch ganz andere Winkel gesehen hast, als wir das normalerweise im Fernsehen sehen. Wir haben sehr, sehr viel gemacht, das einfach zu kompensieren oder zu versuchen zu kompensieren, dass keine Fans da waren, diese Fans auf den Video-Walls und eben vorhin die auch schon angesprochene Show, das ist schon echt ein Knaller und einfach diesen tollen Sport, was wir gesehen haben, mehr als würdig.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch unfair, das kann man jetzt hier nicht vergleichen. Also wir haben ja auch ein bisschen geschmunzelt, dass die BBL, was der Geschäftsführer, der Stefan Holz, gesagt hat, dass bei dem Top 4, bei der Siegerehrung, dass da Geld in die Hand genommen worden ist und dass es irgendwie besser ist. Wenn er das nicht gesagt hätte, wäre es wahrscheinlich niemals von uns aufgefallen. Und das ist natürlich einfach eine ganz andere Nummer, wenn du einfach so viel Geld auch die angesprochenen 6 Millionen investieren kannst für ein Event. Und klar, das ist was anderes.
Ja, wenn du schon sagst, du hast schon zwei andere Top 4s miterlebt, hast du wie groß ist die Entwicklung, die du da siehst, auch im europäischen Basketball, hin zu einem richtig geilen Event, wo es sich absolut lohnt, dabei zu sein, wenn man könnte?
Also ein Punkt, wo man das gesehen hat, ist natürlich dieser Punkt Professionalisierung, auch was Media Rights anbelangt. Im ersten Top 4 in Prag, da habe ich bei einem Training unter dem Korb ein längeres 1:1 Interview mit Tore Messina gemacht. Sowas geht nicht mehr. Also das ist alles wirklich streng reglementiert und auch der Zugang zur Mixzone und zur Pressekonferenz, da darf nicht jeder hin. Und da hat sich natürlich auch abseits des Parketts viel getan. Und ich glaube, dass auch diese Wahrnehmung des Formats und der Euroleague an sich bei den Spielern eine Menge verändert hat. Also die Bedeutung des Titels ist immens. Das hast du heute auch in der Mixzone nochmal gehört. Und das ist wirklich jetzt ein Produkt, das einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und Robert hat es vorhin schon angesprochen, diese knappe Euroleague-Saison ist einfach auch so ein dieses Gut eben, dass wenn du Euroleague Basketball dir anschaust, dann ist das kein Pillepalle. Also da wird nicht gejoggt, da geht es immer um was. Und das ist, glaube ich, das ganz Besondere an der Geschichte.
Das sind doch super Abschlussworte der heutigen Folge. Vielen Dank, Martin, dass du dir so spät nochmal die Zeit genommen hast nach dem Euroleague Top 4. Vielen Dank natürlich auch dir, Robert, für deine späte Zeit. Und dann machen wir auch den zweiten Teil dieser Sendung zu. Vielen Dank, genieß es, behalt es dir auf jeden Fall im Kopf und dann beim nächsten Top 4 können wir dann nächstes Resümee ziehen. Aber ich glaube, ein Vorausblick ist noch ein bisschen zu weit, von daher schauen wir jetzt mal auf die BBL-Playoffs und gucken mal, was sich da in der nächsten Basketballwoche so entwickelt. Die wünschen wir euch, dass sie richtig schön wird, von daher macht's gut und bis ganz bald hier bei Postgame, powered by BIC. Vielen Dank fürs Zuhören, ciao.